Ball Hawks.
The ball's caught.
Game over.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at CenturyLink.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Henry und Tobias.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und heute mal wieder hier volles Haus im Podcaststudio. An meiner Seite zum einen der geschätzte Kollege Tobias Weil.
Guten Tag.
Und natürlich auch der ebenfalls geschätzte Kollege Henry Wohlfahrt.
Einen wunderschönen guten Abend.
So, Henry, du musst jetzt einmal noch kurz deinen Satz sagen.
Running backs don't matter?
Nee, bezüglich des Division-Sieges.
Come on, Russ. Yes! Bam, Alter, Division, Mann. Boom!
Das war der einzige Satz, mit dem du mal bekannt geworden bist hier.
Ja, also alle, die sich daran erinnern, ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal die Division gewonnen hatten, was vor 3 Jahren? Ich glaube.
Und Gott, ich Sieg gegen die Rams dann auch zu
das
Hause.
Das war genau da, wo ich das Video aufgenommen habe, ne? Das war das letzte Mal.
Ja. So lange sind wir ja schon dabei. Ja, die Seahawks gewinnen das alles entscheidende letzte Saisonspiel, beziehungsweise Regular Season Spiel gegen die 49ers mit 13-3 und sichern sich damit sowohl die NFC West als auch den First Seed in der NFC. Das erste Mal seit 2014, muss man sich mal überlegen. Das ist wirklich Wahnsinn. Die Seahawks stehen damit 14-3. Das ist auch gleichzeitig der beste Rekord der Franchise-Geschichte. Also besser als in den Super Bowl-Jahren sogar. Wobei damals gab es ja noch ein Spiel weniger. Was heißt die Niederlagenzahl, aber zumindest die gleiche damals. Aber ja, schon wirklich absoluter Wahnsinn. Mittlerweile haben wir es, glaube ich, alle irgendwie verarbeitet oder gefasst. Aber ich finde es trotzdem immer noch ziemlich, ziemlich krass. Wir gehen natürlich explizit auf das Spiel ein und unsere Gefühlslage, aber vorher frühstücken wir hier nochmal eben ganz schnell die paar News ab, die wir haben.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Und zwar hat Left Tackle Charles Cross seinen Vertrag verlängert. Der ehemalige First-Round-Pick unterschreibt für 4 Jahre 104,4 Millionen, also schon ordentlicher Batzen, den Cross dann bekommt. Im ersten Jahr auch direkt 40,5 Millionen, also eher frontloaded. Da hat man dann direkt schon mal relativ viel am Anfang weg und da ist danach dann eben einfach ein bisschen flexibler. Bin ich persönlich ein Freund von, wenn man die Möglichkeit hat, das so zu machen. Vielleicht einmal ganz kurz, ganz allgemein. Tobi, fang du gerne an. Was hältst du insgesamt vom Vertrag, also mit Cross zu verlängern zum einen und dann eben für die Summe von 104,4 Millionen?
Ja, damit ist er ja, meine ich, der drittbestbezahlte Tackle im Moment. Und das finde ich halt irgendwie gerechtfertigt. Also Cross ist jetzt nicht in das absolute Top-Level der Tackles. Ist aber ein sehr guter, ein sehr konstanter Tackle. Und ich glaube, die Seahawks können es sich einfach nicht erlauben. Vor allem, da man ja mit der Offensive Line auch in den, ja eigentlich auch in den letzten, weiß nicht, 10 oder 12 Jahren immer wieder Probleme hatte, dass man den eigenen Draft-Pick da verlängert, finde ich einfach vollkommen richtig. Nächsten Vertragsverlängerungen, die auf der Position kommen, wird er dann relativ schnell auch abrutschen. Und deswegen finde ich das in Ordnung. Und da zeigt sich jetzt auch mal, dass sich halt das gute Draften, was natürlich auch, ist natürlich schwer zu sagen, wann draftet ein Team gut, wann schlecht. Hinterher ist man immer extrem schlau, aber man hat jetzt einen eigenen Draft-Pick verlängert und man hat dieses Jahr ja auch, beziehungsweise nächste Saison, enorm viel Cap-Space über. Und damit kann man halt diese Frontloaded-Verträge rausgeben. Was dann natürlich ein weiterer Vorteil ist, weil man eben über den Draft wie beispielsweise mit Edmund Rory jetzt Impact-Spieler gezogen hat, mit Witherspoon Impact-Spieler gezogen hat und so weiter, dass man jetzt da nicht irgendwelche teuren Spieler, die Leistungsträger des Teams sind, auf dem Platz hat und dementsprechend dann ja die schon guten Picks von damals jetzt nochmal ein bisschen veredeln kann, indem man die noch länger ins Team bindet. Und es sieht auch momentan eigentlich ganz gut aus, dass man endlich mal, nachdem man ja auch diese Offensive Line immer wieder durch 4 Rotationen aufgefallen ist, dass man jetzt in den nächsten Jahren eine relativ konstante, natürlich Verletzungen oder ähnliches mal ausgenommen, Offensive Line stellen kann, weil Cross ist jetzt lange gebunden. Sable hat erst seine Rookie-Saison jetzt absolviert oder absolviert sie noch, wenn man so möchte. Zum Center Sandell, der mittlerweile zumindest solide ist, hat man noch die Deep-Kontrolle für 2 Jahre. Und mit Abraham Lucas hat man ja auch schon verlängert. Ja. Und Right Guard ist ja, glaube ich, die Position, die wir alle am liebsten ein bisschen aufpicken würden. Also, wenn man aber, sagen wir mal, für nächste Saison jetzt so aus dem Stehgreif zum aktuellen Zeitpunkt sagt, man hat jetzt schon mal 4 Starter sicher für die Offensive Line, dann ist das der enorme Fortschritt für die Seahawks im Vergleich zu den letzten Jahren. Und ja, gibt dann mit dem Quarterback natürlich auch eine Möglichkeit oder auch im Run-Game, wie man jetzt sehen konnte, gegen die 49ers.
Ja. Henry, vielleicht du noch irgendwie, siehst du es genauso? Hast du noch Ergänzungen?
Ja, ähnlich. Ich habe noch eine andere Perspektive vielleicht noch drauf. Zunächst mal, er ist noch nicht ein Pro Bowl-Kaliber Left Tackle geworden, den wir uns vielleicht erhofft haben, aber halt ein überdurchschnittlich guter Spieler. Und du kannst es halt, glaube ich, nicht erlauben, da nochmal so ein Loch so aufzumachen, den man da nicht verlängert und ihn dann vielleicht perspektivisch irgendwann dann ab 2027 dann zu verlieren. So. Deswegen bin ich eigentlich ein Freund von der Verlängerung, dass er den Markt nicht resettet. Das war dann auch gerechtfertigt, weil er das eben noch nicht gezeigt hat. Ich habe immer noch trotzdem die Hoffnung, dass er sich vielleicht noch in so einem Pro Bowl-Kaliber Left Tackle entwickelt. Der ist ja noch relativ jung, würde ich sagen. Und darüber hinaus gibt, glaube ich, diese Verlängerung so ein bisschen Flexibilität, glaube ich, auch mit Blick auf die Offseason, weil das eigentlich so der erste Cornerstone für mich wäre in Sachen Vertragsverlängerung. Da kommen ja noch einige und vielleicht gibt das dann auch ein bisschen Flexibilität, um mit dem einen oder anderen Spieler schon frühzeitig zu verlängern, mit dem man sonst vielleicht nicht verlängert hätte, weil man eben auf Cross gewartet hätte und möglicherweise kann man dann vielleicht mit dem anderen Spieler, wie zum Beispiel den Rick Woolen, vielleicht noch vor der Free Agency beispielsweise verlängern, was sonst ohne diese Verlängerung jetzt nicht der Fall gewesen wäre.
Ja. Ja, oder auch vorzeitig schon irgendwie mit JSN, mit Witherspoon. Also das, da stehen jetzt schon einige Spieler, einige Verträge an, sowohl die jetzt auslaufen, wie du gesagt hast, mit Woolen, mit Walker zum Beispiel, auch, ne, das sind alles dann Themen für die Offseason, aber das sind schon einige Spieler, die jetzt bei den Seahawks da anstehen. Und im Nachhinein betrachtet auch echt froh, dass man einfach in einem Draft seine beiden Franchise-Tackles gefunden hat. Das ist, glaube ich, auch eine absolute Seltenheit. Cross und Lucas kamen ja aus dem gleichen Draft und das ist schon sehr, sehr stark. Also für mich auch absolut richtige Entscheidung. Klar, ist jetzt erstmal ein bisschen viel, aber es ist ja oft so, ne, auf der Position und junge Tackles kommen halt auch nie auf den Markt oder so gut wie nie, von daher völlig gerechtfertigt und nichts zu beanstanden. Selber Charles Cross hat jetzt im Spiel gegen die Niners gar nicht gespielt, war nach wie vor verletzt, aber ich denke mal, die Chancen stehen ganz gut, dass er dann in der nächsten Woche in der Divisional Round zum Einsatz kommen kann. Diese Woche haben die Seahawks ja bekanntlich spielfrei. Dafür ist Josh Jones eingesprungen, der auch während des Spiels dann aber sogar kurz raus musste, leicht angeschlagen war für 1-2 Plays, ist dann aber auch relativ schnell wieder zurückgekommen. Also selbst wenn Cross da jetzt doch noch länger mit darum laborieren würde, wäre Josh Jones da als doch eigentlich bis jetzt ganz solider Ersatz im nächsten Spiel wieder verfügbar. Und das war's auch schon von den News. Und dann springen wir mal direkt rein in das Spiel der Seahawks gegen die 49ers. The Seahawks
defense, they do it again! Let's talk Turkey. Der Rückblick.
Ja, ich glaube, wir sind alle extrem beseelt immer noch, extrem happy. Henry, wir beiden haben es ja live geguckt. Tobi als alter Mann dann ja da im Real Life. Ja. Hat es verpasst, diesen historischen Moment zusammen mit uns zu begehen. Trotzdem vielleicht mal, Henry, fang du gerne mal an, so ein bisschen, führ uns mal durch. Wie hast du das Spiel gesehen? Du warst ja vorher schon sehr optimistisch, muss man ja sagen. Also du und ich, glaube ich, eher noch so ein bisschen zurückhaltender, aber du hast es ja echt gecallt sogar. Das ist sogar ein deutliches Ding wird, auch wenn das Ergebnis jetzt nicht so deutlich ist, aber ja, so rein vom Spielerischen her war es ja doch eine dominante Vorstellung.
Ja, also meine Instinkte haben mich da nicht betrogen, muss ich sagen. Also das ist echt so ein bisschen abgelaufen, wie ich es gedacht hätte, weil ich ja eben schon vorab so ein bisschen prognostiziert hatte, dass ich glaube, dass die Seahawks offensiv mit der 49ers Defense zumindest was das Bewegen des Balles angeht, das haben wir dann auch gesehen, sich jetzt nicht so viel, also jetzt sich nicht so schwer tun wird. Und das war ja dann auch der Fall eben am Ende des Tages. Ich habe einfach da so ein bisschen die größte Schwäche bei der 49ers Defense und nicht bei der Seahawks Offense gesehen und so hat sich das Spiel auch entwickelt, dass die Seahawks Defense die 49ers Offense, die ja in den letzten 3 Spielen auf Hochtouren lief, derart abmeldet. Ich glaube, das hat bei aller Liebe für unsere Defense, für unsere richtig gute Defense in diesem Jahr wahrscheinlich keiner so in der Form erwartet. Das war wirklich ein absoluter absolute Dominanz, eine sehr, sehr dominante Performance der Defense, vielleicht sogar die beste Performance in der ganzen Saison, muss man sagen. Kyle Shanahan wurde noch nie als 49ers Head Coach bei nur 3 Punkten gehalten. Also das war echt so ein kleiner Flex, diese Performance. Und man war mal auf der anderen Seite so ein bisschen, weil in den letzten Jahren war es halt eben so, dass man sich als Seahawks-Fan immer so gefühlt haben muss, glaube ich, wie die 49ers-Fans jetzt in diesem Spiel, dass man kaum irgendwie das Gefühl hatte, dass man irgendwie auf dem gleichen Level ist, was das Talent angeht, was vielleicht auch das Scheme angeht und das Coaching. Das hat einfach extrem viel Spaß gemacht. Zum Spiel dann an sich, klar, war man die bessere Mannschaft, trotzdem war ich da so ein bisschen, immer so ein bisschen hippelig während dem Spiel und dachte, und habe ich noch nie auf der sicheren Seite gefühlt, weil die Seahawks halt es einfach nicht geschafft haben, den Sack zuzumachen. Und wenn man als Seahawks-Fan auch sich das ein oder andere Spiel mal angeguckt hat, gerade das Rams-Spiel zum Beispiel, dann weiß man ja, dass man auch solche dominanten Spiele mit einer Führung dann auch noch herschenken kann. Gott sei Dank ist das eben nicht passiert, weil die Defense wirklich, der Niners Offense wirklich gar keine Luft gelassen hat, gar keine Chance gelassen hat. Am Ende ein hochverdienter Sieg aus meiner Sicht und auch ein hochverdienter Gewinn der Division und das Erobern des Nummer 1 Seeds am Ende des Tages. Und ich glaube, das können wir jetzt erstmal, gerade auch mit Blick auf die Bye Week in der Postseason, in der Wildcard Round als Fans erstmal genießen, weil das hat man echt nicht alle Tage. Das nur erst zum vierten Mal in der Franchise-Geschichte. Jetzt ist man eben der Nummer 1 Seed der NFC und ja, das ist einfach ein geiles Gefühl.
Ja, absolut. Ich weiß nicht, Tobi, hast du das Spiel so gesehen, dass du nicht wusstest, wie es ausgeht, oder hast du dich gespoilert?
Natürlich habe ich es ungespoilert geguckt.
Wie war dein Gefühl denn? Also hattest, weil ich, also Henry, du meintest ja eben, du hattest ein bisschen Bammel. Ich habe ab einem gewissen Punkt ein totales Urvertrauen irgendwie in diese Defense entwickelt, weil da ja wirklich überhaupt nichts ging für die Niners Offense, dass mein Stresslevel relativ niedrig war, bis sie dann doch nochmal so ein bisschen übers Feld gekommen sind. Dann kam ja irgendwann der Pick. Ich weiß nicht, wie war es bei dir? Also hast du auch dieses Vertrauen irgendwann gehabt oder ging dir auch ein bisschen die Puste?
Also ich habe mich sehr geärgert über die verpassten Chancen der Offense in erster Linie, weil das Spiel halt unnötig knapp geblieben ist. Aber ich habe jetzt nicht so diesen enormen Anstieg des Pulses gehabt, wie, weiß ich nicht, bei einem Spiel gegen die Rams zum Beispiel, wo ja da schon ein bisschen mehr los war, muss man ja sagen. Die 49ers kamen ja so ein bisschen ins Rollen bei dem Drive, der eben mit der Interception von Drake Thomas geendet ist. Und ab dann hatte ich dann irgendwie das Gefühl so, okay, also das wird man schon irgendwie nach Hause bringen. Vor allem auch für das Laufspiel war ja derart dominant. Und man hat dann ja auch die Uhr komplett gekillt. Also nicht nur am Ende, sondern eigentlich auch das ganze Spiel über, als man dann die Time of Position zwischendurch mal eingeblendet hatte, weil diesmal auch nicht die 40er-Version geguckt hatte, sondern einfach das gesamte Spiel ohne Werbung. Kann ich übrigens auch extrem empfehlen. Dass man dann irgendwie 25 Minuten Time of Possession hatte zwischenzeitlich und die 49ers 10 Minuten, das kennt man irgendwie andersrum. Ich weiß zwar ganz genau, wie oft das in den Carroll-Jahren unter anderem auch war, aber man hat die Uhr komplett kontrolliert, das Spiel kontrolliert und hätte eigentlich auch deutlicher gewinnen müssen. Deswegen, nachdem man dann eine Interception gefangen hatte, hatte ich ein sehr, sehr gutes Gefühl bei dem Spiel.
Ja. Ja gut, da war dann wirklich schon. Ne?
Also aber mit dem Score, mit dem Touchdown, wär's sehr eng gewesen. Ne?
Ja genau, ja. Aber nach dem Pick war es für mich dann zumindest nochmal entspannter. Aber ja, irgendwie war's defensiv so dominant, dass ich da irgendwie relativ schnell dann auch mich von der Sitzenden wieder in eine liegende Position begeben habe.
Das ist halt die Frage. Also ich habe die These mal bei Twitter schon vor Tagen mal in den Raum gestellt. Also wir wollten ja alle oder wollen es vielleicht auch immer noch einen offensiven Headcoach haben. So, jetzt haben wir einen defensiven Headcoach, der diese Defense ja wirklich zu einer, man muss es ja eigentlich jetzt schon sagen, eigentlich ist es jetzt schon eine legendäre Unit, weil ich glaube, eine defensive Leistung wird schwierig in der Form zu wiederholen. Also es ist auf jeden Fall schon mal eine, ist das die Top-Defense der NFL? Vermutlich, ne?
Ich glaube nach DVOA ist es wirklich historisch sogar. Ich glaube, das ist die beste Leistung überhaupt seit statistischer Erfassung, aber lagere mich nicht so fest. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
Ja, ist ja auch für den Punkt, den ich machen will, gar nicht so wichtig. Also es ist halt einfach jetzt so, dass die Seite des Balls, die der Headcoach betreut, unfassbar gut ist. Und natürlich sagt man immer, der offensive Output, der ist ja eigentlich immer wichtig, weil der ist ja konstanter. Aber ich weiß nicht, ob es vielleicht in der NFL momentan so ist, dass diese Defense-Leistung, weil wir auch oft über diese Two-High-Shell-Formation und so weiter sprechen, vielleicht ist jetzt momentan, weil die Offensiven kriegen ja diese Explosive Plays auch nicht mehr in der Menge hin wie früher. Das ist vielleicht einfach die Defense momentan irgendwie so ein bisschen der tonangebende Faktor in der NFL ist. Das ist einfach nur so eine Idee, These, die ich habe, weil die Defensive, die ist einfach konstant. Die hat gegen die Rams mal viele Punkte zugelassen. Gegen die Buccaneers müsste es auch so gewesen sein. Aber ansonsten war es halt eine sehr konstante Saison. Die Offensive hat da schon deutlich mehr Schwankungen gemacht, was natürlich auch eventuell daran liegt, wie, weiß nicht, der Playcaller vorgeht, wie Darnold auch teilweise gespielt hat. Jetzt nicht, dass er jetzt irgendwie grottig war, aber ja, ist halt irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass die Defensive dann ja doch irgendwie momentan vielleicht in der aktuellen NFL ein Tick wichtiger ist.
Ja, es fällt mir zumindest leichter, jetzt aus dem Stehgreif irgendwie 3-4 gute Defenses zu nennen, als Offenses diese Saison. Also das ist schon, hat schon ein bisschen nachgelassen, das stimmt. Also die Rams Offense ist natürlich nach wie vor bockstark. Die Niners eigentlich ja auch, bis sie jetzt gegen die Seahawks spielen mussten. Aber darüber hinaus hält sich das ligaweit ein bisschen in Grenzen. Ne? Die Patriots, klar, aber die hatten auch echt viel Freilose da, also viele schwache Gegner. Das wird in den Playoffs nochmal spannend. Also ja, im Grunde.
Die hatten nämlich jetzt auch nicht mehr so viele Shootouts wie vor Jahren noch. Da war ja gefühlt die Rams, die Chiefs und teilweise auch die Vikings waren ja gefühlt jede Woche in irgendwelchen Spielen, die, weiß nicht, 60, 70 Punkte hatten oder sowas. Ne? Also
das legendäre Spiel Chiefs gegen Rams irgendwie 55 zu 50 oder
ich
so.
Ich glaube auch Vikings gegen Rams im Kolosseum damals auch noch. Ich glaube, die haben auch da, die haben mal 44, 42 irgendwas gespielt. Das waren ja immer irgendwelche irren Scores. Ja, und es ist mal vielleicht in der Entwicklung so, dass jetzt gerade die Defensiven einfach vielleicht da dominanter sind, was natürlich den Seahawks aktuell komplett in Karten spielt, so wie das alles zusammengekommen ist mit Draftklasse, mit Headcoach, mit Free Agent Signings teilweise.
Ja, absolut. Also die Defense macht einfach mega Spaß und die Offense schafft es halt, das Ganze dann aktuell gut zu verwalten und über die Zeit zu bringen.
Vielleicht braucht man momentan einfach nicht mehr. Das ist es halt irgendwie. Weil wir ja immer, natürlich, wir suchen alle nach einem Franchise oder nach einem Top-5-Quarterback, aber
macht es natürlich einfacher, so jemanden zu haben. Aber es,
ja, natürlich, immer.
Es geht scheinbar auch ohne. Aber gut, die Frage ist natürlich, ob es dann auch für den ganz großen Trumpf reicht. Das,
ja, das wird man sehen. Ne?
Genau.
Aber, ja.
Ich würde sagen, damit springen wir dann einmal so ein bisschen rein in die Detailbesprechung der zwei Gruppen und der Positionsgruppen vor allen Dingen auch. Henry, fang gerne mal an mit dem Quarterback. Wie hast du Darnold gesehen? Du hattest ja angesprochen, dass so während des Spiels doch ein bisschen negativer warst, aber danach noch ein bisschen davon zurückgetreten bist.
Da hat mich, glaube ich, mein emotionsgeladener erster Eindruck ein bisschen getäuscht, wie gesagt. Da hat mich Tobi ja auf Twitter direkt darauf hingewiesen. Er hat ja ohne Emotionen verfolgt, sozusagen. Ne? Oder er hat zumindest ein bisschen ruhiger. Ich glaube, es ist vielleicht anders, wenn man es live verfolgt, keine Ahnung. Da ist man, glaube ich, irgendwie nicht so emotions- und affektiv getrieben. Ich habe ihn letztendlich ganz solide gesehen, bis sogar relativ gut. Ich habe, wie gesagt, zwei große Kritikpunkte, zweieinhalb vielleicht, würde ich sagen. Und zwar ist das eben diese Aktion bei First and Goal, wo Play Action gecallt wird im ersten Drive. Da darf er halt einfach den Sack nicht nehmen. Und darüber hinaus starrt er halt Charbonnet, der schon frei in der Endzone steht, wie ein Auto an. Das ist der erste Read. Es ist eigentlich unerklärlich, wie er den nicht anbringt, beziehungsweise warum er den nicht mal wegwirft dann am Ende des Tages. Also das hat halt 7 Punkte gekostet letztlich. Der zweite große Fehler, den ich angreifen würde, ist dieser Overthrow kurz vor Schluss, so 5 Minuten vor Schluss, glaube ich, wo der Ball eigentlich gepickt werden könnte, wenn er nicht vielleicht noch abgefälscht worden wäre vom Receiver. Das war so der zweite Aussetzer, würde ich sagen. Ansonsten hat er ja diesen Fumble gehabt, den ich ihn aber nicht so wirklich angreifen will, weil er da über seinen eigenen O-Liner drüber stolpert und dann Charbonnet in ihn reinläuft. Also wie gesagt, das war irgendwie so ein klassisches Sam Darnold-Spiel, weil er hat halt immer wieder so pro Spiel 1 bis 2 so kleinere Aussetzer, kleine bis mittelgroße Aussetzer. Dafür gibt er dir da trotzdem aber ein bisschen Playmaking und das, man sieht irgendwie jede Woche, dass irgendwie so ein kleiner Ganzlinger halt in ihn steckt und du hast pro Spiel halt auch, jetzt in dem hat er halt auch wieder so einige Clutch für Down-Conversions beispielsweise gehabt. Da sieht man immer wieder mal Outbills, wo man sich denkt, okay, ja, checke, warum er mal Third Overall Pick war von seinem Armtalent und so weiter. wo er halt wirklich auch, ja, nicht nur das Spiel irgendwie verwaltet, sondern auch Plays einfach auch macht, die jetzt nicht vielleicht alle Quarterbacks in der Form machen können, auch von dem Armtalent zum Beispiel, von der Mobilität und so weiter. Deswegen, ja, also irgendwie Take and Give ist irgendwie immer so ein Ding bei Darnold, was jetzt so die Aussätze angeht, aber auch dann das Playmaking, was darüber hinaus dazukommt. Letztlich überwiegt dann für mich das Positive in dem Spiel, dass er auch die entscheidenden Plays dann am Ende macht, diese eine Third and Ten Conversion kurz vor Schluss. War schon ein solides Spiel von ihm, würde ich sagen.
Die auf Cup oder welche meinst du?
Ja, genau.
Ja, die war mega stark. Also, dass er irgendwie aus der Pocket gelaufen und dann gegen der Laufrichtung nochmal in die Mitte, was man ja immer den jungen Quarterback sagt, macht das auf gar keinen Fall, weil irgendwo lauert dann doch nochmal ein Defensive-Spieler. Aber in dem Fall war es natürlich goldrichtig und eine extrem wichtige Conversion. Ich glaube, ja, du hattest es angesprochen, ein, zwei Mal ist er auch mal selber gelaufen. Das kann er meiner Meinung nach auch echt eigentlich immer häufiger machen. Er ist jetzt kein Dual-Threat oder so, aber ich habe häufiger die Saison über schon mal das Gefühl gehabt, dass das erst nicht macht, obwohl es irgendwie für leichtes First Down irgendwie gereicht hätte. Stattdessen dann eher doch nochmal einen etwas risikoreicheren Ball geworfen. Also falls das jetzt verstärkt zu seinem Repertoire gehört, würde ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Aber ja, so insgesamt war das halt so ein Spiel, was wir in den letzten Wochen eigentlich immer gesagt haben, die Defense ist so stark, ja, dass es halt reicht, wenn Darnold das Spiel nicht wegwirft. Und ne, es war jetzt kein Touchdown-Pass dabei, aber eben auch kein Pick. Ja, der eine Ball war ein bisschen riskant, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, war es ein relativ risikofreies Spiel, eine hohe Completion-Percentage. Also ja, das ist eigentlich, wenn die Defense so weiterspielt, falls sie das kann, dann kann das durchaus reichen, auch für so einen ganz großen Wurf, glaube ich.
Ja, aber ich meine, Tobi, du kannst ja auch noch mal kurz sagen, wie du ihn gesehen hast, oder? Bevor wir jetzt. Ja. Hau doch mal noch mal kurz raus, Tobi. Du siehst es ja auch, du hast ihn ja sehr gut gesehen, oder?
Ja, sehr gut nicht. Also ich finde er gut, also mindestens solide gespielt, bis gut. Ich hatte ja dann ja unter anderem auch eure Nachrichten gelesen, aber auch generell so ein bisschen quer gelesen, da hat man ein bisschen das Gefühl, als wäre Darnold viel schlechter gewesen. Ich fand ihn, ja, wie gesagt, also er hat es alles gut gemanagt. Der hat, also er war auch sehr darauf, also ich hatte das Gefühl zumindest, dass er sehr darauf getrimmt war, das Risiko zu vermeiden, weil er das irgendwie sehr umsichtig gespielt hat. Der hat auf den Ball aufgepasst, der hat die Pocket verlassen in richtigen Momenten. Also das fand ich halt einfach, also war einfach eine reife Leistung und das wird ja wahrscheinlich jetzt erstmal reichen. Und ich denke immer noch, also dass er ja ein enormes, wie du sagtest, schon Armtalent hat. Ich glaube, wenn es wirklich drauf ankommt und wir vielleicht auch wirklich auch nochmal ein Explosive Play brauchen, dass er dann das auch liefern kann. Nur diese absolut dämlichen Interceptions oder dieses, was er auch leider relativ häufig hat, dass der Ball an der Line getippt wird oder sowas, wenn er das irgendwie schon vermeidet, dann sieht das ja schon gar nicht so schlecht aus. Da gibt da ein Team auf jeden Fall eine gewisse Baseline. Ich habe heute nochmal drüber geguckt über die über das CPOE EPA-Ranking, also jetzt auf Platz 7 abgeschlossen in der Regular Season. Das finde ich einfach, also Top 8 Quarterback ist doch das, was jedes Team erstmal irgendwie will. Also wenn man jetzt so rein nach den Advanced Stats geht, finde ich das vollkommen in Ordnung. Und er hatte ja viele Turnover dabei und trotzdem hat er dem Team halt eine Top 7 Performance gegeben, was ich halt einfach über die Saison gesehen dann auch schon ziemlich stark finde.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich glaube, wenn du die Saisons so ein bisschen aufteilst und jetzt nur auf die letzten, weiß ich nicht, 7 Spiele schaust, dann sieht das schon deutlich magerer aus. Also so viel gehört zumindest auch dazu. Aber ja, man kann natürlich auch immer nur das machen, was einem die Defense gibt. Und diese Shotplays auf JSN vor allen Dingen, die waren dann eben zuletzt auch einfach nicht mehr da. JSN ist nicht auf einmal schlechter geworden oder Darnold kann auf einmal nicht mehr werfen, sondern die Fans stellen sich nun mal auch darauf ein. Je länger die Saison geht, desto mehr Tape kommen sie auch. Und wenn man dann eben nicht so die Plan, so einen Plan B hat, dann ja, wird es natürlich schwierig, sich da anzupassen. Aber ja, ich glaube, wir sehen.
Da müssen wahrscheinlich irgendwelche schlaueren Filmgurus das mal sagen, woran es denn liegt, dass man zum Beispiel auch so Downfield gar nicht mehr so viel attackieren kann. Viele Stimmen sagen ja auch mal, irgendwie Horton fehlt oder so, aber das kann ich mir halt nicht vorstellen. Dafür wurde ja auch unter anderem Shahid geholt. um eben genau da mehr diese Tiefe reinzubringen. Aber irgendwie kann man Downfield nicht mehr attackieren und das wundert mich dann schon ziemlich. Ich weiß nicht, ob man nicht dann so extrem drauf eingestellt hat. Weil ich meine auch die Fabelzahlen von JSN, ne? Also der hat ja nicht nur Deep Shots gefangen, der hat ja das ja auch viel mit Yards after Catch gemacht. Die sind ja auch nicht mehr so enorm wie am Anfang. Also würde mich aber wirklich interessieren, warum ist da irgendwie nicht mehr so aggressiv.
Also wenn es wirklich an Horton liegen sollte, dann freue ich mich auf nächste Saison, wenn er dann wieder fit ist. Falls es dann wieder in eine ähnliche Richtung geht, kann ich mir aber auch eigentlich nicht vorstellen, dass Shahid jetzt nicht so der Field Stretcher ist, den wir uns gewünscht hätten. Das muss man mittlerweile, glaube ich, auch sagen. Auch wenn er hier und da seine Plays hat. Aber ich denke mal, bei Nahnald sind wir alle relativ auf einer relativ ähnlichen Position, auch wenn dann während des Spiels vielleicht mal ein bisschen die Sicherung dem einen oder anderen durchgehen. Dann schauen wir mal kurz aufs Laufspiel, weil das hat ja wirklich für mich zumindest überraschend gut funktioniert.
Warte kurz, noch kurz einmal ranten, bezüglich dieses First and Goal Calls. Weil einige auf Twitter auch geschrieben haben, das war aber ein guter Play-Call, weil Charbonnet war ja offen in der Endzone. Bullshit, Alter. Lauf den Ball dreimal rein und dann kannst du deinen Spider-2-Banana-Scheiß machen, wenn du es dann immer noch nicht
kannst.
Was? Das wollte ich nochmal kurz loswerden.
Was ist das denn? Hä?
Ja. Hä, es ist doch, also du kriegst den Ball an der 1 durch so eine, durch so eine PI, dann nimm den scheiß Kopf runter und minimier das Risiko, soweit es geht, und lauf den Ball da rein. Und
ja, also gut.
Bei Action gibt es immer die Möglichkeit, dass man dann gesackt wird. Selbst wenn die Defense voll auf den Run geht.
In jedem Spiel außer One-Play gibt es die Möglichkeit, dass man gesackt wird. Und selbst beim One-Play kannst du den Tackle for Loss kassieren. Also,
das ist ja, aber doch keine 16 Yards.
Ja, also so, ja, da. Das aber ich, das ich schon deutlich bei Henry gerade.
Aber das ist doch dann Darnold schuld. Darnold macht die Play-Action, also die Play-Action läuft. Charbonnet ist doch innerhalb von anderthalb Sekunden oder so frei. Wenn Darnold sofort, der sieht ihn.
Darum geht's so. Ja, ist, natürlich war das schlecht von Darnold, aber das
wird zu callen. Ja, gut, finde ich jetzt. Also den Play finde ich da nicht so furchtbar.
Doch. Furchtbar, komplett furchtbar.
Das würde mich wirklich mal interessieren. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, falls ihr Bock habt, was ihr von den Play-Call gehalten habt.
Weil ihr jetzt wieder hier im Nachhinein einen auf Schweinchen schlau macht und sagt, guckt doch mal das Resultat. Jetzt ist ja minus 16 Yards gewesen. Ja, gut, aber
es geht um Risikominimierung und die ist bei einem Passplay doch immer höher als bei einem Runplay.
Ja, also, da finde ich
vor allem, wenn du mal anguckst, wie wir über die drüber gelaufen sind in dem Drive dazu. Ne? Das können wir auch noch. Mach dreimal Bahnyard. Das muss ja auch reichen für ein Yard. Unfassbar,
wirklich. Sollte man meinen, ja. Also, dass man es nicht direkt gemacht hat, verstehe ich, weil es war dann halt ein ganzes Yard und nicht irgendwie ein paar Inches oder ein halbes oder so. Auch relativ am Ende da hatten wir auch nochmal einen vierten Versuch. Da haben ja auch einige gesagt, so, ja, Mensch, mach doch hier die Two-Point, mach doch hier den Sneak und dann ist das Ding durch. Nee, hätte ich auch nicht gemacht. War schon okay dann
noch. Ich hab von Pascal nämlich noch privat einen Screenshot bekommen. Da steht Dan in einer cleanen Pocket und Charbonnet hat 5 Yards um sich herum. Keiner. Also, wenn ein NFL-Quarterback den Pass nicht wirft, dann können wir nicht darüber reden,
was jetzt. Geht's doch gar nicht.
Ja, also.
Das Scheiße von Darnold war, du verstehst gleich, was wir wollen.
Ja. Doch,
das Scheiße von Darnold war, da sind wir doch total auf einer Meinung. Ja. Aber dass das überhaupt gekorbt wird in der Situation, wo man vorher so dominant im Laufspiel war und wo du einfach nur einen scheiß Yard brauchst.
Bin ich jetzt aber nicht so furchtbar, weil der Screenshot für mich impliziert ja auch, dass die Box komplett vollgestellt war. Klar, kannst dann Risikominimierer durchlaufen oder vielleicht klappt es ja auch, ist ja auch gar kein Problem. Aber wo ist denn das Problem, deine Play-Action zu spielen? Wenn man den Ball jetzt wegwirft direkt danach, dann
schießt du. Mach das doch dann wenigstens im dritten Play, wenn das
Laufspiel. Du hättest doch Lynch den Ball nicht gegeben damals, ne? Du bist auch so ein. Du hättest den auch zugeworfen, dass du diesem, wie heißt der Penner? Butler.
So. Das kann man ja auch gar nicht vergleichen. Das eine ist First and Goals, andere Second and Goal und man hat keine Timeouts mehr, beziehungsweise nur noch eins oder sowas. Und
wie ich das vergleiche, kann, wenn es meinem Zwecke dient, so.
Oh
mein Gott. Nein. Aber wir waren eigentlich schon beim Laufspiel, das, wie erwähnt, ganz hervorragend funktioniert hat, sowohl Walker als auch Charbonnet mit einigen schönen, auch langen Läufen. Charbonnet ja auch den einzigen Touchdown des Spiels erzielt. Und interessanterweise, es gab diese Saison in der NFL 4 Conversions bei Third und mindestens 15 über Laufspiel. Und alle 4 kommen von den Seahawks. Das war auch ein Stat, da dachte ich mir so, ja, es war ja so oft,
Er war immer das gleiche Play gefühlt, ne?
Ja, und das war auch jedes Mal, dachte ich mir dann in dem Moment, oh, ihr scheiß Feiglinge, müsst ihr jetzt hier so einen scheiß Lauf bekommen, hat es viermal funktioniert. Also ja, nächstes Mal sage ich auf jeden Fall nichts. Aber ja, lag das jetzt einfach an der desolaten Laufverteidigung der Niners oder ja, es wurde irgendwie ein Schalter umgelegt? Meint ihr, das kann jetzt auch in den nächsten Spielen besser funktionieren?
Ich tue mich damit ehrlich gesagt noch schwer, weil ich unserem Laufspiel trotzdem nicht wirklich vertraue, nur weil es einem in einem Spiel gegen eine verletzungsgeplagte Defensive Line der 49ers mal gut geklappt hat. Also es war auf jeden Fall sehr positiv, das mal zu sehen, dass es geht. Ob ich da jetzt in den Playoffs gegen ein Team wie Eagles oder so drauf wetten würde, definitiv nicht. Auch nicht gegen die Rams oder sowas. Also einfach Teams, die eine bessere Front Seven halt haben als die Niners. Die haben ja dann auch zwischenzeitlich dann mit zwei Linebackern gespielt, die erst seit Thanksgiving, glaube ich, auf dem Roster waren. Also das kam ja auch noch dazu. Dennoch wirklich sehr, sehr positiv. Walker und Charbonnet beide mit einem super Spiel. Was ich übrigens auch gesehen habe, ganz witzig, über die Saison gesehen, sind die beiden in den Top 3 der bestgegradeten Running Backs. Also A-Chain auf 1, Ken Walker ist der zweit und Charbonnet der drittbestgegradete Running Back. Ist auch sehr interessant. Das wäre mein Take zum Laufspiel.
Ah, ich sehe gerade, ich war gemutet.
Podcasten am Limit.
Absolut, ja. Digital Native. Ja, bei PFF sind wir mittlerweile, ich weiß nicht, was das war vor ein paar Wochen, aber da war ja wirklich so ein bodenloser Quatsch, den die da gegradet haben, dass ich da mittlerweile, glaube ich, immer noch mal etwas zurückhaltender bin. Aber ja, ist natürlich trotzdem schön, die beiden da so weit vorne zu haben. Auch wenn das Laufspiel auf die Saison gesehen insgesamt jetzt nicht so ultra gut funktioniert hat. Tobi, du nix zu den Running Backs?
Nee, ich möchte sie mehr.
Ja, nachdem du sowieso schon dich eben als Feind des Laufspiels geoutet hast, dass du auch zu den Running Backs nichts sagen kannst. Gut.
Ja. Nee,
du spielst ja lieber Play Action, dann sag aber was zu den Wide Receivers.
Ich war ja selbst in den Zeiten, wo alle gesagt haben, Running Backs sind das Schlimmste, was du auf Welt das machen kannst. Schlimmer als, ich sage jetzt nicht wer. Da war ich ja immer noch verfolgt davon. Ja, man muss auch eine gewisse Balance in der Offense bekommen. Deswegen lasse ich mir das jetzt hier von so einem zugezogenen Münsteraner jetzt viel zu
gut, dass die Leute wissen, dass ich keinen Migrationshintergrund habe, sonst wäre das richtig schlimm gewesen jetzt für dich.
Also, zugezogen. Pferdebakel bei den German Seahawkers.
Ja, wirklich. Ey. Ja, komm, dann erzähl mal ein bisschen was zu den Receivern.
Peinlich.
Was, ja, oder?
Ja, gehen wir mal über die Receiver. JSN, 6 von 8 für 84 Yards. Hat seinen größten Fan, wie er ja im Spiel danach gesagt hatte, ein bisschen eingeschult. Und JSNs Attitude gefällt mir auch immer mehr. Der ist ja auch mittlerweile relativ viel am Quatschen in jedem Spiel. Und gut, er zeigt ja, was er kann. Und er hat ja auch immer den Backup dahinter mit seiner Leistung. Also da müssen wir, glaube ich, nicht mehr groß drüber reden. Die absolute Fabelsaison, wie er ja am Anfang der Saison war, war es dann nicht. Aber es war halt einfach der beste Receiver in der NFL dieses Jahr. Der Cooper Kupp war dann im wichtigsten Moment da, hat 2 von 3 für 29 Yards gefangen und hat halt wie ein Veteran sich da freigelaufen. Die Szene hat Henry gerade ja schon mal beschrieben, wo Daniel dann das Play verlängert und ihn im richtigen Moment anwirft. Ja, über Rashid Shaheed möchte ich eigentlich nicht mehr groß reden. 1 von 1 für 2 Yards. Also, er ist jetzt, war ja ein bisschen angeschlagen unter der Woche, aber er ist jetzt irgendwie auch wieder kein Faktor gewesen. Ich habe jetzt in den letzten Wochen ein bisschen auf ihn draufgehauen. Es ist ja auch schon, es war ja schon ein besserer Bestandteil dieser Offense. Aber irgendwie, weiß nicht, also so richtig den Plan, wie man ihn jetzt einsetzt, hat man gefühlt immer noch nicht.
Es ist halt rough, irgendwie, wenn du überlegst, du hast jetzt einen 4. und einen 5. Pick für einen Punt-Returner ausgegeben, weil das macht er ja ganz gut, aber so als Receiver,
ist ja ein bisschen so, als würden wir jetzt wirklich im Film Draftway stecken und was brauchen wir noch? Am Ende fragt er, ja, wir brauchen noch einen Kick-Returner und dann ist der große, Zündlein an der Waage da am Ende, dass sie einen Kick-Returner noch bekommen oder irgendwie so ein Quatsch. Also das ist schon echt bitter. Also vor allem so, wie aktuell halt gedraftet wird, das darf man irgendwie auch dann vielleicht nicht vergessen, ist ein 4. und 5. Rundenpick dann eventuell auch gar nicht so unwertvoll, aber
Horton war ja auch ein 5. Rundenpick, ne? Ja. Also das, ja.
Ja, die Receiver-Klassen werden ja immer tiefer. Es ist dadurch, dass ja jeder irgendwie da Geld verdienen will, es gibt immer mehr, wo ein Passspieler immer prominenter wird, gibt es auch dann ja von der Highschool hoch immer mehr Receiver oder Spieler, die Receiver werden wollen. Aber man muss natürlich auch sagen, also seinen Wert als Special-Teamer hat er halt ohne Zweifel. Also ohne ihn hätten wir das Rams-Spiel auf keinen Fall gewonnen. Ja. Und vielleicht kann man ihn ja noch mal ein bisschen, ein bisschen besser in Szene setzen in den Playoffs. Vielleicht hat man da noch irgendwelche Plays oder irgendwelche Ideen dafür. Nur fang bloß nicht wieder an mit diesen End-Arounds und sowas. Also da.
Nee, das sollten wir lassen.
Das bringt ja auch nichts. Also man kriegt jetzt übers Passspiel keine Touches, aber jetzt diese designten Touches für ihn finde ich jetzt auch, die waren jetzt auch nicht so brillant bisher.
Ja.
Also ich bin alleine der Punt Return Touchdown gegen die Rams hat den Trade schon sich bezahlt machen lassen, basically. Also,
ja, irgendwie schon.
Nummer 1 sieht im Alleingang beschert, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Ja, die beiden Titans waren jetzt im Passspiel nicht ganz so dominant oder nicht ganz so prominent vertreten. Dafür als Blocker, insbesondere Obana, wieder extrem wertvoll, auch so den Keyblock von dem Touchdown gesetzt und wie Tobi hier geschrieben hat, einfach ein Macher. Also das ist schon, was war auch 5-Runden-Pick, glaube ich, ne?
4th-Runden-Pick.
4th-Runde, okay. Aber ja, siehst du, guck mal, da hast du mit 4th und 5th Runde kriegst du einen Barner und einen Horton für. Und stattdessen hast du jetzt einen Schild. Also muss man sich schon überlegen.
Man muss aber auch sagen, also selbst als Red Zone-Zuschauer hat man ja Shahid eigentlich wöchentlich in irgendwelchen krassen Plays gesehen, ne?
Ja, weil er gefühlt jede Woche irgendwie so einen langen Touchdown gefangen hat, ja.
Also selbst da hat man dann irgendwie schon, wenn man jetzt die NFL jetzt nicht jedes Team verfolgt, was einfach nicht möglich ist, schon gesehen, dass er ja irgendwie explosiv ist und irgendwie viele Big Plays macht, aber
Ja, Schneider hat halt den bei Madden immer mit den Saints gespielt und dann war der immer offen irgendwie tief. Und bei den Seahawks funktioniert das halt irgendwie nicht mehr.
Ja, aber über AJ Barner braucht man gar nichts mehr sagen. Den auf Leinwand, wie er da nach dem Rams-Spiel steht, das wäre ein Motiv für mich hier. Das ist schon.
Das glaube ich. Ja.
Schon geil. Ja. Für mich natürlich immer ein bisschen die Zusatzebene vom College, wo er kommt, aber es ist halt einfach.
Ja, für dich, also dass du dir da noch kein Trigger geholt hast, wundert mich sowieso. Also das ist ja wirklich, also passt ja wie Arsch auf Eimer eigentlich.
Ja.
Aber vielleicht kommt es ja noch. Dann kommen wir zur letzten Positionsgruppe in der Offense und zwar zur Line, die ja auch eigentlich nahtlos an die Leistung der übrigen Positionsgruppen anschließt. Sehr dominante Vorstellung. Hat insbesondere auch im Run-Blocking wirklich extrem stark den Tone gesettet und die Niners da gar nicht in die Position gebracht, da irgendwelche Tackles zu machen. Also klar, Walker und Chabonet haben es auch gut gemacht und ich glaube insgesamt 17 Miss-Tackles geforst, haben wir eben gar nicht angesprochen. Aber trotzdem davor bereits extrem gut geblockt von der Line, insbesondere auch Sundell und Sable und auch Josh Jones, also die linke Seite. Sehr, sehr stark gemacht und direkt am Anfang wieder, ich glaube, das Spiel hat gerade erst angefangen, das war das erste Offensivplay der Seahawks und da war entweder ein Screenpass oder ein Outside-Round von Walker und das Erste, was ich gesehen habe, war wieder, wie Bradford so langsam ist, um den Block zu setzen und Walker darum irgendwann dann auch gestoppt wurde. Aber gut, man möchte ja nicht in allem direkt was Schlechtes sehen.
Weißt du, was ich heute auf Twitter gesehen habe, ne? Was wird das Upgrade nächstes Jahr auf Right Guard? 4th-year Anthony Bradford.
Muss
ich direkt an dich denken, ey.
Ja, da muss bitte irgendwas passieren. Ich sehe gerade hier random PFF, da ist Gray Zabel der höchst gegradetste Spieler in der gesamten NFL Woche 18 mit 93,4. Also
check dir manchmal die Grade von PFF nicht, aber das ist ja sowas, was ich glaube ich fast jede Woche sage. Weil ich habe den echt nicht so schlecht gesehen, wie PFF, also über die gesamte Saison jetzt gesehen. Also manchmal hat er da irgendwie so wirklich schlechtere Grades als Anthony Bradford bekommen.
Ja, das.
Woran hat es gelegen? Aber ich bin auch kein Online-Guru, ne?
Nee, das stimmt. Aber das war, glaube ich, einer der Gründe, warum ich dann versucht habe, PFF so ein bisschen weniger ernst zu nehmen, weil in irgendeinem Spiel,
glaube ich. Ja, ich kann als Anlass nehmen, um wirklich mal ins Tape jetzt ins All-22 reinzugehen.
Jetzt hätten wir sogar mal eine Woche Zeit. Ja, mal gucken. Ja, aber ansonsten, ja, O-Line ist sowohl Pass Protection war hier und da schon ein bisschen wackelig. Also Darnold, hat jemand von euch eine Zahl, Pressure Rate, hatte schon das Gefühl, dass Darnold bei ein paar mehr Plays dann doch ein bisschen unter Druck geraten ist. Jetzt nicht nur, als er gesackt wurde da an der Goal-Line, sondern insgesamt, dass er da oftmals nicht so viel Zeit hatte, sich da zu entfalten. Aber dafür eben Run-Blocking umso dominanter. Von daher kann man das auch mal verzeihen, würde ich sagen. Und war ja auch nicht Bestbesetzung. Von daher, ja.
Passt schon.
Passt auf jeden Fall. Dann kommen wir zur Defense und davor aber nochmal eben eine ganz kurze Werbung in eigener Sache.
Wenn du unseren Podcast unterstützen willst, dann bewerte ihn in deinem Podcast-Player oder kommentiere unsere Folge. Du kannst uns auch direkt anschreiben per Mail an podcast@germanseahawkers.com.
Wir bleiben in den Trenches und beginnen mit der Defensive Line, die wirklich, kommt aus dem Superlativ nicht raus. Hast du mit so einer dominanten Leistung gerechnet, gerade weil die Niners ja auch so ein bisschen ersatzgeschwächt waren, oder warst du dann trotzdem nochmal positiv überrascht?
In der Form war ich schon positiv überrascht. Reden wir jetzt über Defense oder Defensive Line, also generell. Also ich glaube, man kann das auch sagen. Ja. 21 Pressures, 3 QB-Sacks, 5 Hits, 13 Hurries. Also gefühlt hatte ja Purdy da wirklich gar keine Chance. Klar, der Ausfall von Williams bei den Niners ist natürlich so der Anker in der Offensive Line, aber ich weiß ja nicht, ob das Spiel jetzt so großartig anders geworden wäre mit ihm auf dem Feld. Das war schon ziemlich dominant und man muss ja auch sagen, die Seahawks Defensive Line war ja jetzt auch über die gesamte Saison schon ziemlich stark. Also es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie so ein Ausreißerspiel war, sondern man konnte immer wieder Pressure kreieren schon über die gesamte Saison und weiß nicht, ob es einen Höhepunkt gefunden hat, aber war schon ziemlich nah dran, dass man das jetzt nochmal gesteigert hat. Also das war über eigentlich von jedem, der da in der Rotation war, ein gutes Spiel. Die Sacks kamen jeweils ein Sack von Hall, Nwosu und Reed. Man hatte auch noch den Tipp von Maffei gehabt, meine ich. Lawrence war auch ständig im Backfield, der jetzt aber nicht etwas Zählbares rausholen konnte. Und auch in der Laufverteidigung muss man sagen, die Defensive Line ist zumindest mal der erste Ansprechpartner, wenn es um Laufverteidigung geht. Und McCaffrey so zu limitieren, 8 Runs für 23 Yards, ist einfach ein Verdienst dieser Defensive Line, das muss man ganz klar sagen. Ja. 6 Receptions hat CMC noch gehabt für 34 Yards. Also der war im vergleichsweise ein Non-Faktor im Spiel und das muss man auch erstmal irgendwie hinbekommen.
Absolut, ja. Also es ist halt wirklich, ich hatte bei Twitter auch kurz gepostet, hat leider nicht so viele Faves bekommen, weil es zu wenig Nerds auf Twitter gibt, aber ich hatte wirklich so dieses Bild im Kopf, sobald da irgendwie mal jemand von den Niners den Ball bekommen hat, dass wirklich die Seahawks-Defense wie die Nazgul auf den Ballträger da geflogen sind, wie bei der Schlacht um Minas Tirith auf ihren Fellbestien. Dann ist wirklich so.
Das ist eine Referenz, die wirklich sofort
von allen Seiten ging's da rauf. Und also das hat so einen Spaß gemacht. Das ist jetzt gar nicht mehr nur Defensive Line bezogen. Aber ich finde es halt auch so genial, dass du so viele Spieler einfach hast, die ich meine, so die Browns zum Beispiel haben halt mit Garrett so einen absoluten Ausnahmespieler und dahinter ist halt so lala. Und bei den Seahawks, aber jeder, der da irgendwie an der Line steht, kann da auch durch Scheme natürlich für den Pressure gut sein. Und du weißt nie, von wo kommt es als nächstes. DeMarcus Lawrence, super Edition in der Offseason, spielt auch deutlich besser, als ich gedacht hatte. Mit Nwosu hast du einen guten Edge-Rusher, Hall und Maffei mittlerweile ja auch schon Veteran. Und dann diese Interior-Line mit Williams, Murphy und Reed. Also es sind ja auch so viele krasse Spieler irgendwie, die ich glaube, so bei einem Nicht-Seahawks-Fan gar nicht so diesen Credit haben, oder manche kennen die viele von denen wahrscheinlich nicht mal, aber die haben auch so viele Spieler mit ich glaube, über 35 Pressures, ich glaube, sechs oder sieben Spieler mit mindestens 35 Pressures vor dem Spiel gehabt, die Niners haben einen. Also das ist einfach völlig unpredictable, von wo da der Druck kommt. Dann hast du ja auch noch die Blitzes gerade mit Emin Rory und Witherspoon, die McDonald da ja auch immer sehr, sehr gerne mal wieder einbaut. Also Das ist, ja, man kann nicht anders, als ins Schwärmen zu geraten.
Man sah es auch irgendwie auf allem drauf, was die Niners gerade im Passing-Game gemacht haben. Ich glaube, man hat auch das Downfield-Passing-Game gar nicht so richtig respektiert, weil es halt auch keinen wirklichen Deep Threat gab, beziehungsweise keinen so einen Separator.
Jennings.
Ja, nee, aber
ich hasse den so, ne? Ich hasse ihn so.
Robinson. Auch. Nee, aber ich meine ja, Pierce war ja dann überraschend, glaube ich, dann doch inactive und es gab da wirklich keinen so einen Threat. Und irgendwie hat man der Seahawks-Defense angemerkt, dass sie das gar nicht wirklich respektiert haben, das tiefe Passing-Game der Niners. Und da ging ja auch gar nichts und man saß auf den kurzen Routes überall drauf. Ich muss auch sagen, bei allem Hate-Watch der 49ers und vor allem von Brock Purdy, wo ich ja auch immer gern dabei bin, also so wie das gestern abgelaufen ist, mit dem ständigen Druck, den er hatte und ja, eben der Tatsache, dass die Seahawks wirklich irgendwie gefühlt immer wussten, was kommt, auch im Passing-Game, die Läufe abgewürgt haben, kein einziges Snap im Base gespielt haben und CMC unter 3 Yards pro Lauf gehalten haben und dann auch immer schwierige Down-and-Distance-Situationen. Also ich glaube halt wirklich nicht, dass es einen Patrick Mahomes oder einen Josh Allen so viel besser gemacht hätte. Das ist halt, das muss man auch nochmal zur Verteidigung vielleicht von Brock Purdy da sagen, weil das war so eine dominante Performance. Also wirklich.
Ja.
Er hat ja dann auch noch trotzdem immer mal wieder so ein paar ganz schwierige 3rd-and-10-Conversions gehabt, so 2, 3 Stück in dem Spiel. Und das ist auch das Einzige, was ging für die 49ers Stevens. Innerhalb der Struktur ging halt wirklich gar nichts. Da hat wirklich so Mike McDonald irgendwie sein Matchup komplett gewonnen gegenüber Kyle Shanahan, würde ich sagen, scheme-technisch. Wenn dann mal was ging, war es halt nur so ein bisschen außerhalb der Struktur. Ja.
Ja. Ja, also es war, was soll man noch sagen? Vielleicht einmal noch, um die Positionsgruppen abzuarbeiten. Auch hinter der Defensive Line haben die Linebacker wirklich alles weggefischt, was dann irgendwie doch noch durchkam. Und Drake Thomas dann ja auch mit der Game-Winning-Interception, also ne, war jetzt nicht auf dem Papier nicht Game-Winning, aber das war eigentlich so ein bisschen der Turning Point, in dem dann klar war, okay, jetzt muss man es eigentlich nur noch über die Zeit retten. Und war auch ein super Play. Also McCaffrey fängt den Ball ja eigentlich und Thomas bleibt aber die ganze Zeit irgendwie dran und schafft es ihm, den dann noch aus den Händen zu holen und beide Füße drin zu behalten. Also das war schon enorm wichtig. Und Ernest Jones auch wieder mit einer super Leistung. Auch gerade Linebacker ja auch enorm wichtig gegen den Run. Von daher, ja, auch da alles super funktioniert. Was soll man sagen? Tobi, noch ein paar Worte zu Secondary.
So, wollen wir mal wieder die Lobeshymnen über Eman Wowi?
Entschuldigung. Defensive Rookie of the Year. Wobei man sagen muss, dass die Konkurrenz, dass ich zumindest von der Konkurrenz wenig bis nichts gesehen habe, aber ich call's jetzt einfach mal, dass Eman Wowi Defensive Rookie of the Year werden sollte.
Also für mich ist Schwesinger ganz klar, ganz, ganz klar der Defensive Rookie of the Year.
Du alter Browns-Tape.
Na, bleiben wir bei unseren Leuten. Eman Wowi, 7 Tacklings, 3 Stops, 7 Targets, 7 Receptions für 38 Yards zugelassen. Also er hat die Targets halt, also er hat die Receptions zugelassen, aber 38 Yards bei 7, das ist halt einfach eigentlich gar nichts. Das ist ja schlechteres Laufspiel sogar, wenn man so möchte. Er hatte auch einige Tackles for Loss. Er bringt ja nicht nur, also der bringt diese Härte rein, der ist ein unglaublich guter Tackler, der bringt aber auch dieses aggressive Verhalten, dieses Aufgeputsche, der bringt irgendwie diese Mentalität auch mit rein in dieses Team. Und das ist ein Stand jetzt halt absoluter Home-Run-Pick gewesen. Und man hat ja schon nach dem Draft so ein bisschen vermutet und gehofft, dass, also rein vom Skillset her, ist es ja genau das, was McDonald ja vielleicht für seine Defense braucht, aber dass es in der Form so krass umgesetzt wird und so passt, hätte man nicht gedacht. Aber es ist also eine unfassbare Rookie-Saison. Der hat sich quasi, die ersten Wochen waren ja auch noch relativ wackelig oder war auch relativ unauffällig, hat sich relativ schnell thematisiert in der NFL und ab dann ging eigentlich die Formkurve nur nach oben. Das ist wahrscheinlich ein weiterer Cornerstone in der Defense für die nächsten Jahre.
Ja. Und ist ja auch ein guter Trash-Talker auf jeden Fall. Also der hat auch auf Social Media direkt Richtung Niners geschossen. Also damit spielst du dich natürlich dann auch abseits des Feldes sehr schnell in die Herzen der Seahawks-Fans. Ja, aber auch alle anderen, ne? Also Witherspoon war jetzt nicht so prominent oder ist nicht so prominent in Erscheinung getreten, aber auch hier mehrere Stops gemacht. Boolen hatte ein, zwei gute Aktionen und auch Josh Jobe. Also gibt eigentlich, glaube ich, nichts, was man hier irgendwie in irgendeiner Weise auf der defensiven Seite kritisieren könnte. Ja, von daher, was soll man groß sagen? Oder Henne, hast du noch irgendwas?
Nee, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Wie gesagt, also gerade Amon Roary, es ist halt auch irgendwie ein Spieler, der hat es dir auch ermöglicht, halt dann in diesen Dime-Packages, Nickel-Packages zu spielen. Und du hast so eine krasse Flexibilität, dass du zwei so Spieler wie Amon Roary und Witherspoon halt hast, die so flexibel halt einsetzbar sind, das ermöglicht dir halt, glaube ich, auch schematisch voll viel in der Defense. Und ja, ich glaube, deshalb wollte Mike McDonald den noch unbedingt, weil er genau das Potenzial gesehen hat vor dem Draft.
Ja. Ja, so viel zur Defense. Und dann vielleicht noch ein, zwei Worte zu Jason Myers, der zwei Fields verschossen hat. Ja. Ja, an dem Punkt waren wir ja schon mal. Und dann hat er aber irgendwie gerade diese Saison natürlich sehr, sehr viel Arbeit gehabt und auch einiges getroffen und den Punkterekord der Seahawks eingestellt. Aber ja, gerade in so einem wichtigen Spiel dann zwei Fehlkurse liegen zu lassen, vor allen Dingen eins aus unter 30 Yards, das ist natürlich, ja, ist natürlich echt schlimm. Und man kann es natürlich der Defense verdanken, dass das jetzt nicht relevant war, aber in einem engeren Spiel kann einen sowas dann auch einfach mal das Weiterkommen kosten. Von daher hoffen wir mal, dass er sein Riechsalz wieder auffüllt da dann.
Ein Streusalz probieren im Moment, also.
Ja, stimmt. Ich weiß nicht, wie es in Seattle aussieht, aber hier ist in Münster gerade alles ordentlich verschneit. Gut, habt ihr noch abschließende Worte, bevor wir den Kasten zumachen für heute?
Was eine Regular Season, oder?
Also ja, geisteskrank. Das war die beste für mich als Fan bis jetzt, seit ich die Seahawks aktiv verfolge, mit Abstand.
Ja, ich bin ja quasi mit dem Super Bowl in den Jahren, beziehungsweise mit dem zweiten Super Bowl, der so scheiße war, endgültig dazu gestoßen, wenn man so möchte. Und auch wenn die Kelle-Jahre danach ja trotzdem noch vergleichsweise erfolgreich waren, wenn man andere Franchises sieht, das ist jetzt wirklich schon enorm krass, wie man ja auch, also mit drei Niederlagen, die alle knapp waren, man hat ja irgendwie nicht einmal ein Spiel wirklich klar verloren. Was man aber auch teilweise offensiv, vor allem in der ersten Saisonhälfte, aber generell als Team geleistet hat in den Wochen, es ist einfach heftig. Also so für mich noch nicht gesehen. Das ist mein First Seed. Und bin ich gespannt. Die erste Woche Playoffs entspannt von der Couch auszusehen, ist relativ neu.
Ja, das ist gar nicht so neu, aber normalerweise musste man die Wochen danach dann auch entspannt von der Couch verfolgen.
Ja, also, genau.
jetzt steigt man dann einfach nochmal ein. Das ist was Neues. Ne?
Also, früher haben wir es auch verfolgt wie die Cowboys quasi und genau. Jetzt wie vielleicht ein Titelaspirant. Die Division Round ist eigentlich so mein Lieblingswochenende, aber unter diesem Druck jetzt weiß ich gar nicht, ob ich es so toll finde dann.
Vor allem, wenn man halt bedenkt, dass die Lions gerade zum Beispiel letztes Jahr One and Done gegangen sind, das wäre halt so bitter.
Gegen ein elitäres Team und einen der besten Quarterbacks der Liga. Das kann dann mal passieren.
Ja, nee, aber waren auch sehr verletzungsbeutelt in den Spielen.
Das war schon die erste Garde.
Nee, aber zu den Seahawks auch nochmal, ich muss sagen, das ist halt wirklich ein historisches Team. Also das muss man eigentlich wirklich so sagen. Also praktischerweise habe ich jetzt heute auch gesehen, nach DVOA ist das auch eines der besten Teams aller Zeiten. Die Defense ist die 12. beste nach DVOA seit Tracking, seit den 70ern. Also man führt die Liga in Point Differentials ganz klar an. Also man setzt da überall irgendwie neue Maßstäbe. Und die Defense ist für mich eigentlich vergleichbar auch von der Stärke mit dem 2013er Team. Generell ist das eigentlich so ein bisschen die Messlatte, mit dem man das Team wirklich durchaus vergleichen kann. Das ist auch realistisch, finde ich. Das ist wirklich eins der besten Teams, das ich je gesehen habe als Fan. Ja, das ist schon echt krass. Und wer hätte das gedacht vor der Saison?
Ja, wirklich. Das ist wirklich absurd. Ja. Also ich war schon sehr skeptisch, dass es Playoffs irgendwie, ne, also dass man da reinkommt, aber dass man überhaupt die Chance hat, da um den First Seed mitzuspielen. Also ja, kompletter Wahnsinn. Aber ja, ich bin mal gespannt, gegen wen es dann geht. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber was wäre euer Wunsch? Gut, natürlich die Panthers, aber was wäre euer realistischer Wunsch oder was wollt ihr auf keinen Fall?
Heraus, Tobi?
Weiß ich nicht. Also ich nehme jeden. Also Rams wäre natürlich jetzt irgendwie das wahrscheinlich engste Matchup, so wie wir die Regular-Season-Spiele erlebt haben. Aber ansonsten ist es mir eigentlich egal, muss ich sagen. Ansonsten kann kommen, wer möchte.
Ja, mir eigentlich auch so. Also ich will eigentlich die Rams unbedingt vermeiden. Da hatte ich echt Schiss vor. Und vor dem Rest habe ich nicht so viel Angst. Auch wenn ich immer nervös sein werde von einem Playoff-Spiel. Aber ich sehe uns bis auf die Rams eigentlich als Favoriten ins Spiel reingehend. Ja. Und wir müssen eigentlich nur in Anführungsstrichen diese zwei Heimspiele gewinnen. Das sind wir einfach im fucking Super Bowl. Das ist halt crazy.
Und wie geil wäre das bitte, in Santa Clara den Super Bowl zu gewinnen?
Oh mein Gott.
Ja, das ist eine Demütigung. Der sollte auch nochmal die Grafik gesehen, dass so, oh. Das
ach ja.
Aber jetzt mal abgesehen davon, dieses Playoff-Heimspiel haben wir jetzt sicher beide, wenn wir so weit kommen. Und einfach in Playoff Divisional Round in Seattle unter wahrscheinlich Flutlicht. Es ist
das muss so ein Fest einfach. Also unfassbar geil sein, da vor Ort zu sein.
Man einfach genießen jetzt als Fan.
Weil, ja, ich habe
vor meinem Leben mal vor Ort und sowas noch erlebt halt. Ich habe da jetzt 10 Jahre drauf gewartet als Fan, dass ich aktiv verfolge, dass man mal den First Seed in der NFC hat und auch mal wirklich einen realistischen Shot in den Playoffs. Weil ich war mir irgendwie als Fan war mir jetzt immer klar, wenn wir in die Playoffs gegangen sind, ich habe nie gedacht, dass wir irgendwie in die Nähe des Super Bowls kommen.
Ja, das war immer so typisch.
Nach 10 Jahren halt, dass ich uns auch in den Super Bowl Stand jetzt tippen würde. Also genießt, wie gesagt, von alles Jux selbst.
Ja, so ein Kollege von mir, der war vor kurzem in Toronto und war bei den Raptors bei der NBA, aber er meinte, was richtig krass war, dass die Blue Jays da zu der Zeit ja in den World Series Finals waren. Und er meinte, was dann in der Stadt los war, so von wegen Fan. Also die ganze Stadt war einfach nur noch eigentlich ein einziges Stück Merch. Also wird da ja aber auch dann krass gelebt. Und ungefähr so stelle ich mir zumindest dann Seattle vor, wenn die ein Playoff-Heimspiel haben. Das ist natürlich schon, ja, das ist natürlich richtig geil. Ne? Also dass man irgendwie, keine Ahnung, ob das irgendwie mal realistisch ist, sowas mal irgendwie zu erleben. Der wäre natürlich richtig geil, ne?
Ja.
Ja, aber damit würde ich sagen, haben wir einen guten Schlusspunkt gefunden und können jetzt nochmal eine Woche durchatmen. Und ja, nächste Folge wird dann die Preview auf das Spiel in der Divisional Round gegen Unbekannt. Mal schauen, wer es dann am Ende wird. Ich habe mega Bock und ja, wie Henry gesagt hat, genießt es. Wir verabschieden uns hier mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown, Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.